Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Dann, ja, 7 Kreissäle haben wir. Ne, die sind fast alle gleich aufgebaut. Die Kreisbetten, das ist jetzt ein Doppelbett, da kann der Ehemann mit rein. Gegenüber vom 7. Kreissaal sehen Sie da unser OP. So sieht ein OP aus. Ganz normal, steril. Eigentlich ist es Standard im Perinatalzentrum, dass der OP natürlich im Kreißsaal sein muss, weil wir so schnell wie möglich die Kinder rausholen müssen.
Unter den Bedingungen eines Krankenhausbetriebs veränderte sich das Gebären. Aus der aktiven Geburt wurde die Entbindung, sagt die Medizinhistorikerin Barbara Duden.
Das Entwickeln eines Modells, in dem die Geburt geplant werden kann, wie die Produktion von Automobilen, durchvertaktet. Eingriffen, Intervention. Und dann wissen wir ja, dass diese weitere Intervention nach sich zieht, weil die arme Natur ganz durcheinander kommt und die Frauen ihre Kinder nicht mehr in Ruhe auf die Welt bringen können.
Die Geburtsmedizin steckt in der Krise. Weltweit fordern Fachleute inzwischen ein Umdenken.
Der verkehrte Weg ins Leben? Warum die Geburtsmedizin neue Antworten braucht? Von Eva Schindele.
Bei den Infoabenden präsentieren sich viele Kliniken kundenorientiert. Stolz zeigen sie den werdenden Eltern ihre in warmen Farben gehaltenen Gebärräume. Die Seile, die von der Decke hängen, um die Wehen besser verarbeiten zu können. Den Gebärhocker und die große Badewanne, die für die Wassergeburt bereitsteht. Schön und sicher soll das Baby auf die Welt kommen. Das wollte auch Julia. Sie war Mitte 20, angehende Ärztin und freute sich auf ihr erstes Kind. Was folgte, war eine schreckliche Geburt.
Und dann hatten die Hebammen auch wenig bis gar keine Zeit und man war die größte Zeit alleine im Zimmer.
Diese Erfahrung ist nun 7 Jahre her und hat ihr jahrelang jedes Zutrauen genommen, überhaupt ein Kind auf natürlichem Weg zu gebären.
Man wurde auch in den Geburtsverlauf nicht einbezogen. Also man hat nie Informationen bekommen, befinde ich mich jetzt inmitten der Geburt, wie lange kann es noch gehen, geht es voran, sondern man war eher auf sich und den Partner allein gestellt und das bei der ersten Geburt, wenn man sowieso nicht weiß, was auf einen zukommt, ist das recht schwierig.
Julia war viel zu früh im Kreißsaal aufgenommen worden, wie sie heute weiß.
Das war so nach 24 Stunden Wehen und der Muttermund hatte sich kaum bis wenig geöffnet, schlug man mir vor, eine PDA zu machen. Da haben wir auch eingewilligt.
Bei einer Periduralanästhesie, PDA, wird ein Katheter in den unteren Bereich der Wirbelsäule geschoben und ein lokales Betäubungs- und Schmerzmittel gespritzt. Dies blockiert den Wehenschmerz, macht aber auch ein taubes Gefühl im Unterleib und schränkt meist die Bewegungsfreiheit ein. Oft hören die Wehen dadurch auf.
Beim Legen der PDA sind allerdings die Herztöne immer wieder vom Kind runtergegangen, was jetzt nicht gefährlich war. Aber man sagte mir halt, wir glauben nicht, dass Sie das nochmal 12 Stunden durchhalten. Wir würden Ihnen dringend raten, einen Kaiserschnitt zu machen.
Ich glaube, dass Routine immer das natürliche Physiologische gefährdet immer.
Michael Abu Daken leitet die Gynäkologie und Geburtshilfe im St. Josef Krankenhaus in Berlin.
Also ich meine, wir wollen ja kein Kind schädigen unter der Geburt. Aber wir haben aufgrund der Angst und dieser falsch verstandenen Idee, dass eben Geburtshilfe so gefährlich sei, haben wir eben viel kaputt gemacht.
Wir können ja vielleicht von vorne so eine Runde machen.
Ja, gerne.
Weil es ist wirklich ein Kreissaal. Ist alles im Kreis hier. Also, wenn die Frauen ankommen, klingeln sie erstmal da vorne und werden von einem unserer Hebammen reingelassen. Dann wird ihm gefragt, was sie haben. Wehen, Blasensprung, Blutung.
Montagvormittag im Berliner St. Josef Krankenhaus. Mit 4000 Geburten jährlich, eine der größten Geburtskliniken Deutschlands. Die Geburtsmedizin nahm in den letzten Jahrzehnten die Risiken in den Blick, wollte die Geburt und damit die Frauen optimieren. Besser zu sein als die Natur, war der Ehrgeiz anfangs in der Regel männlicher Forscher.
Das ist unser Geburtenbuch, da wird das alles dokumentiert. Ja. Mhm. Aber heute Nacht, ne, da war 3.19 Uhr, 3.20 Uhr, 3.27 Uhr, so kann das eben auch gehen, waren die Geburten. Dann 0.47 Uhr, 23.10 Uhr und dann 7.30 Uhr. Also die Kollegen in der Nacht hatten gut zu tun. Und das ist dann auch häufig so, dass dann erstmal der Vormittag ein bisschen ruhiger ist. Und was dann kommt, wissen wir nicht. Aber
der Geburtsverlauf wurde standardisiert. Eine kurze Geburt, forciert mit Medikamenten und technisch überwacht, galt prinzipiell als gute Geburt. Als leichter, schonender und sicherer für Mutter und Kind. Angelika Ensel ist Hebamme und Ethnologin.
Wir sehen, dass diese Normierungen immer enger werden. Wie lange darf eine Frau Wehen haben? Wie lange darf sie eine Pause haben? Während es früher vielleicht eine Geburt durchaus über 24 Stunden sich abspielen durfte, gibt es heute sehr oft die Situation, dass man denkt, man muss eingreifen, auch wenn es keinen Grund dafür gibt.
Berlin. Laut des Berichts des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, IQTIG, wurden in Deutschland 2016 etwa 773.300 Kinder in einer Klinik geboren. Bei jeder fünften Schwangeren wurde die Geburt medikamentös eingeleitet. Jede vierte Frau bekam ein wehensteigerndes Mittel. Bei jeder zehnten wurde die Wehentätigkeit mit einem wehenhemmenden Mittel gebremst. Jede vierte Frau erhielt eine Rückenmarksnarkose, kurz PDA.
Die Gefahr ist eben, wenn wir eingreifen, dass ein Eingriff den nächsten befördert.
Angelika Ensel lehrt an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, HAW, in Hamburg.
Das heißt, wenn wir die Wehen fördern, weil wir sagen, die Wehen reichen nicht und das Kind soll jetzt mal endlich kommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Wehen dann vielleicht so stark sind, dass die Frau dann das nicht mehr aus eigener Kraft ertragen kann und eine rückenmarksnahe Anästhesie, eine PDA, bekommen muss. Und das wiederum aber die Wehen jetzt hemmt, weshalb wir noch mehr die Wehen befördern müssen. Und das insgesamt die Chance auf eine Spontangeburt reduziert.
Ich habe eine PDA irgendwann bekommen, damit die Schmerzen halt aushaltbarer sind.
Pega erzählt über die Geburt ihres Sohnes Anton.
Ich wusste aber gar nicht, was es bedeutet, dass die Schmerzen zwar zurückgehen, aber dass die Wehen natürlich auch zurückgehen in dem Moment, das wusste ich auch alles nicht.
Pega lag auf dem Kreisbett, ihr Mann neben ihr. Sie zitterte am ganzen Leib und war verzweifelt. Kaum Zuspruch von den Hebammen.
Wir wurden auch sehr viel alleine gelassen. Und was wir auch nicht wussten, war, dass das Klinikpersonal natürlich über Monitor die ganze Zeit mitbekommen hat, wie sind die Herztöne vom Kind, geht es dem noch gut. Wir haben nur mitbekommen, alle halbe Stunde kommt jemand rein und sagt, sieht, geht so aus. Am Ende hieß es sofort Notsektio. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Notsektion hörte sich an wie in so einem Krimi, weil von überall her kamen die Leute gerannt. Man hörte über Lautsprecher Notsektion, Notsektion. Mein Mann wurde zur Seite geschmissen und ich wurde halt gleich in den OP gefahren, mit einer Maske aufs Gesicht gedrückt. Und ich habe mich noch gewehrt und habe gesagt, ich möchte das nicht. Und die haben nur gesagt, es geht um ihr Kind. Und ja, also das war für mich sehr traumatisch.
Wiesbaden. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2016 30,5% der Kinder mit Kaiserschnitt entbunden. Die Quoten unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Am höchsten ist sie mit 38,4% im Saarland, während Sachsen mit 23,8% die niedrigste Quote hat.
Uns allen liegt im Magen, dass die Kaiserschnittraten überall steigen, dass aber der Anstieg der Kaiserschnittraten nichts damit zu tun hat, dass Kinder sicherer oder gesünder zur Welt kommen.
Frank Luven ist Chefgeburtshelfer an der Universitätsklinik Frankfurt und im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Er koordiniert derzeit die Erarbeitung von wissenschaftlich hochwertigen S3-Leitlinien zum Kaiserschnitt und zur physiologischen Geburt.
Andererseits wissen wir, dass der Kaiserschnitt gewaltige Auswirkungen auf mütterliche und kindliche Gesundheit haben, aber nicht im positiven, sondern im negativen Sinne.
Die Kaiserschnittrate hat sich seit Mitte der 1990er verdoppelt. Erst seit 3 Jahren ist sie leicht rückläufig. Unbestritten gibt es Notsituationen, in denen eine Schnittentbindung hilfreich, wenn nicht sogar lebensrettend für Mutter und Kind ist. Aber diese harten Indikatoren machen nicht einmal 10% der Kaiserschnitte aus. Sie können den immensen Anstieg der Kaiserschnittrate nicht erklären.
Und hier gilt wohlgemerkt, dass diese Statistiken natürlich nur gemacht wurden bei gesunden Müttern und gesunden Kindern. Hier sind also alle Schwangerschaften ausgeschlossen, bei denen aufgrund kindlicher oder mütterlicher Risiken der Kaiserschnitt gemacht werden musste.
Ein Kaiserschnitt ist ein 12 bis 15 cm langer Schnitt in die Bauchdecke und mit allen Risiken verbunden, die eine Operation mit sich bringt. Schmerzen, Infektionen, Blutungen, Narbenbildungen. Aber vor allem kann er bei zukünftigen Schwangerschaften zu Problemen führen, wie zu Plazenta-Störungen und in seltenen Fällen einem Reißen der Gebärmutter.
Frauen, die ein Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht haben, haben ein höheres Risiko, später Fehlgeburten zu erleiden oder ein Versterben des nächsten Kindes in der Gebärmutter.
Doch vor allem werden weltweit Geburtshelfer und Geburtshelferinnen von den langfristigen gesundheitlichen Folgen für die Kinder alarmiert, die sich erst in den letzten Jahren herauskristallisiert haben.
Frauen, die ihre Kinder per Kaiserschnitt zur Welt bringen, müssen erleben, dass ihre Kinder häufiger an Asthma erkranken, an Allergien erkranken. Sie haben eine höhere Diabetesrate, sie haben eine höhere Adipositasrate.
Bisher ist dieser Zusammenhang nur in Bevölkerungsstudien gefunden worden. Das heißt, es ist wissenschaftlich noch nicht verstanden, warum der Geburtsmodus die Gesundheit von Kindern derart beeinflussen kann, bis hin zu epigenetisch veränderten Stammzellen. Vermutungen gibt es sehr wohl. Der Geburtsstress löst Hormone aus, die das Gehirn und andere Organe triggern. Das Hinausschieben des Kindes ermöglicht eine langsame Anpassung an die Welt draußen. Und beim Weg durch den Geburtskanal nimmt das Kind wichtige Bakterien auf.
Kinder, die normal geboren werden, haben die gleiche Darmbesiedlung wie ihre Mutter. Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, haben meist eine Besiedlung von Keimen, die wir nur auf der Haut finden.
Eine bestimmte Komposition von Bakterien, die vor allem den Darm besiedeln, nennt man Mikrobiom. Dieses Mikrobiom ist für ein funktionierendes Immunsystem von großer Bedeutung. Im Mutterleib lebt das Ungeborene von Eihäuten umgeben in einem keimfreien Milieu. Während der Geburt kommt das Kind mit den mütterlichen Bakterien der Scheide in Kontakt, die denen des Darms ähneln. Kaiserschnittkinder sind dagegen nur mit Hautbakterien besiedelt. Es dauert Monate, bis sie ein Mikrobiom aufbauen. Manche Kliniken reiben die Neugeborenen deshalb nachträglich mit den mütterlichen Scheidenbakterien ein. Ob das hilft, ist noch nicht endgültig geklärt.
Das interessiert jetzt brennend, denn es ist ja eine Frage der Gesundheitsvorsorge für die nächsten Generationen.
St. Josef Krankenhaus Berlin. Die Ärztin Farnas Jakubek führt in eine Art Leitzentrale. Dort stehen große Monitore, auf denen Kurven zu sehen sind.
Also das ist unser Multifunktionsraum. Das ist da, wo wir uns am meisten aufhalten. Wie Sie sehen, haben wir immer die CTGs im Blick von den ganzen Räumen. Hier ist eine Tafel mit den ganzen Räumen, die wir haben, wo drauf steht, welche Frau wir haben, wie alt sie ist, das wievielte Kind sie kriegt und alles, was wichtig ist.
Die Monitore zeigen die Befunde, die der Herztonwehenschreiber, kurz CTG, bei den Frauen in den Kreissälen aufschreibt. Eine Kurve für die Frequenz der kindlichen Herztöne, die andere zeigt Wehenstärke und Puls der Gebärenden. Vor Gericht dienen die Aufzeichnungen als wichtiges Beweismittel.
Da ist schon regelmäßig Wehen, die Dame. Ist eben die Frage, ob sie die spürt, ob sie was machen am Muttermund. Da muss man eben untersuchen und gucken.
Um ein CTG schreiben zu können, bekommen Frauen einen Gurt um den Bauch geschnallt. In vielen Kliniken ab Geburtsbeginn. Dieses Dauer-CTG behindert Frauen beim Herumlaufen. Das phasenweise Abhören ist dagegen vorteilhafter, braucht aber mehr Personal. Gynäkologe Michael Abudaken.
Ich glaube, wir Ärzte müssen etwas kritischer sein in den Dingen, die wir als Überwachungsmethoden eingesetzt haben. Uns muss bewusst werden, dass viele Dinge, die wir gemacht haben, nicht den Effekt bringen, die wirklich Kranken zu erkennen.
Aktuelle Studien der unabhängigen Cochrane Collaboration zeigen, dass Frauen mit einem dauerhaften CTG häufiger Kaiserschnitte und Entbindungen mit Sauglocke oder Zange haben. Gleichzeitig profitieren aber die Kinder von der Dauerüberwachung nicht. Grund sind die vielen Fehlalarme.
CTG zum Beispiel, wo wir eben in über 50% die Situation haben, dass man meint, das Kind sei krank, hätte eine Azidose, also einen Schaden. Und in Wirklichkeit ist das gar nicht der Fall. Und auch die Kombination, die ja dann als gute Idee war, dass man die Blutgasanalyse beim Kind oder der Geburt macht, trägt zwar zu einer etwas reduzierten Kaiserschnittrate bei, aber hat keine Veränderung hinsichtlich des Hirnschadens bei den Kindern gebracht.
Abu Daken erstellt derzeit gemeinsam mit anderen Geburtshelfern, Hebammenwissenschaftlerinnen und Vertreterinnen von betroffenen Organisationen eine S3-Leitlinie zur physiologischen Geburt am Termin. Sie soll zukünftig auf bester wissenschaftlicher Evidenz die Geburtshilfe regeln, soweit es sie überhaupt gibt. Denn es sind zwar international viele Studien über die Wirkung von Schmerz- oder Wehenmitteln gemacht worden, aber darüber, wie Geburten ohne Intervention ablaufen, hat man wenig Daten. Beispiel: Geburtsdauer.
Ich glaube, dass in den 50er Jahren in einem ganz kleinen, selektierten Kollektiv entstandene Kurven, in der eben 1 cm pro Stunde Eröffnung war, wirklich so nachhaltig in den Köpfen geblieben ist, dass das für viele ein Thema ist.
In den 1950er Jahren entwickelte der US-amerikanische Gynäkologe Friedman die nach ihm benannte Friedman-Kurve. Sie legte fest, in welchem Tempo eine normale Geburt voranschreiten muss. 1 cm Muttermundsöffnung pro Stunde wurde weltweit in Kliniken zum Standard.
Das weiß man, dass am Anfang der Geburt sich der Muttermund sehr, sehr zögerlich öffnet und dann aber die Kurve steil nach oben geht gegen Ende der Geburt.
Reinhild Schäfers ist Hebammenwissenschaftlerin an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Sie war 20 Jahre als Hebamme in der Geburtshilfe tätig und ist auch an der Erstellung der S3-Leitlinie beteiligt.
Dann kann es wirklich sein, dass eine ganze Zeit lang der Muttermund immer gleich geblieben ist, über 5, 6, 7 Stunden. Und mit gleicher Wehentätigkeit geht er dann plötzlich auf.
Es gibt keine belastbaren Daten, wie lange eine Geburt dauern darf.
Berlin. Laut IQ-TEK wurden 2016 mehr als die Hälfte der Frauen im Krankenhaus aufgenommen, obwohl ihr Muttermund weniger als 2 cm geöffnet war.
Die Frauen sind in der sogenannten Latenzphase, deren Bedeutung für den Geburtsverlauf erst neuerdings wahrgenommen wird. Sie kann wenige Stunden bis zu 2 Tagen dauern und mit starkem Ziehen oder Schmerzen verbunden sein.
Die Latenzphase ist so eine vorgeburtliche Phase, wird vielleicht als Einstimmung der hormonellen Parameter bezeichnen.
Romy Hartmann, leitende Hebamme in der Helios-Klinik Pforzheim.
Ist wie eine Generalprobe vor dem großen Orchester. Und je mehr man übt, je mehr man aufeinander abgestimmt, vielleicht mit dem Dirigenten, den Hypothalamus, kommuniziert, desto besser wird dann letztendlich auch das Stück. Und zur Aufführung muss es dann stimmen.
Für Schwangere erträglicher wird die Latenzphase, wenn sie sich ablenken. Vielleicht mit ihrem Partner Musik hören oder ihren Lieblingsfilm schauen. Jedenfalls sind Frauen in dieser Phase meist zu Hause besser aufgehoben als in einem Kreissaal.
Studien zeigen, dass je eher die Schwangere in die Klinik kommt, es umso wahrscheinlicher ist, dass sie Schmerz- und Wehenmittel braucht und die Geburt operativ beendet wird.
Kliniken wie die in Pforzheim oder das St. Joseph Krankenhaus in Berlin reagieren inzwischen auf diese Erkenntnis und nehmen die Frauen erst ab einer Muttermundsweite von 4 bis 6 cm in den Kreissaal auf. Doch wohin mit den oft besorgten Frauen bis dahin? Viele werdende Eltern sind verunsichert und empört, wenn sie wieder nach Hause geschickt werden, erzählt Chefarzt Abu Daken.
Was wir wirklich brauchen, ist eben eine Aufenthaltsmöglichkeit unter professioneller Betreuung, also eine Hebamme, die dann da ist, sich zuwenden kann, in einem Bereich, der aber noch nichts mit dem Kreissaal zu tun hat.
Ja, ständig Notfall.
Ja, wir vertreten das Konzept mit den Wehenzimmern, weil wir schon sehen, dass die Frauen sehr, sehr häufig mal einen Rückzugsort brauchen, der nicht so den typischen Kreissaalcharakter hat. Also das wird ja häufig gar nicht gesehen, dass die Geburten auch ihre Plateaus haben, ihre Ruhephasen. Und in den Ruhephasen dürfen die Frauen sich durchaus noch mal hinlegen, noch mal schlafen und dann gehen die Wehen teilweise auch wieder weg.
Die Helios-Klinik in Pforzheim arbeitet seit 2015 konsequent nach salutophysiologischen Kriterien. Das heißt, die Gebärende beim physiologischen Geburtsverlauf zu unterstützen und zu stärken.
Wir schauen nicht, was ist nicht in Ordnung oder was muss reguliert werden, sondern wir schauen, was ist gut, was bringt der Körper mit an Möglichkeiten, die Situation zu bewältigen und wie können wir den Körper in die Selbstregulation bringen.
Es werden kaum Wehenmittel eingesetzt. Die Frauen brauchen selten eine PDA und die Kaiserschnittrate liegt mit 24% weit unter dem Durchschnitt eines Perinatalzentrums. Dabei spricht die Klinik gerade schwangere Frauen mit besonderen Geburtslagen oder schwierigen Geburtserfahrungen an.
Man hat halt die Bilder und die Gefühle im Kopf, was beim ersten Mal schiefgelaufen ist. Und es schwebt immer etwas über einem, auch in der nächsten Geburt dann.
Julia sitzt in einem Gebärzimmer in der Helios-Klinik Pforzheim. In einem bunten Tragetuch hält sie den kleinen Jakob, ihr drittes Kind, 5 Monate alt. Hier hat sie ihn auf natürlichem Weg geboren, genau wie ihre Tochter. Nach ihren Erfahrungen mit dem Kaiserschnitt beim ersten Kind hatte sie bewusst diese Klinik ausgewählt.
Die Hebammen hier lassen sich immer auf die Frauen ein und man hat das Gefühl, man wird begleitet und es wird nicht entschieden, einen Kaiserschnitt zu machen, weil jetzt ein Schichtwechsel kommt. Ich hatte nie das Gefühl, dass Ungeduld aufkam oder ein Zeitlimit. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin gut umsorgt und wenn es dem Kind oder mir nicht mehr gut geht, wird eben dann ein Kaiserschnitt gemacht, aber nicht vorher.
Wahrscheinlich kommt das entscheidende Signal für den Geburtsbeginn vom Kind. Das Bindungshormon Oxytocin regt die Wehen an und begleitet in unterschiedlicher Konzentration die Geburt. Nach der Geburt fördert es die Kontaktaufnahme mit dem Kind, das ebenso von Oxytocin überflutet ist. Die Endorphine, eine Art körpereigenes Opiat, lassen Frauen von der Realwelt wegrücken und die Schmerzen besser ertragen. In der letzten Phase der Geburt mobilisiert ein Adrenalinschub alle Kräfte. Geburtshelfer und Helferinnen müssen dieses komplexe Zusammenspiel stützen.
Wir motivieren die Frauen, vieles auszuprobieren und nach ihrem eigenen Gefühl zu entscheiden, was für sie gut ist. Und wir sehen auch dadurch, da wir eine sehr niedrige PDA-Rate haben, dass die Frauen sehr intuitiv sich bewegen, wenn sie das Gefühl haben, wie ihr Kind durch das Becken geht. Und die eine oder andere Position dann aus der Intuition heraus so gestaltet, dass sie sich selber die Schmerzen in gewisser Weise auch lindern kann.
Wehen heißen im Englischen Labor, also Anstrengung, Arbeit, während im Deutschen vor allem die Schmerzen betont werden. Doch der Wehenschmerz ist nicht vergleichbar mit Kopf- oder Rückenschmerzen, er ist rhythmisch, kommt und geht. Mit längeren Pausen dazwischen, in denen die Gebärende idealerweise Kraft schöpfen kann für die nächste Wehe.
Bei unserer Tochter war es so, dass sie hat einen recht großen Kopfumfang und sie wollte nie richtig runter ins Becken. Und die Hebamme hat eben damals durch Tasten des Köpfchens, aber auch am Bauch, mir gesagt, wenn ich mich auf die linke Seite drehe und die Knie anziehe, dann muss dieses Kind nach unten, dann gibt es keinen anderen Weg. Und so haben wir sie dann mehr oder weniger genötigt, auf die Welt zu kommen.
Julia hatte unter der Geburt neben ihrem Mann auch eine Hebamme kontinuierlich an ihrer Seite. Das ist üblich in Geburtshäusern und bei Hausgeburten. In vielen Kliniken heute aber die große Ausnahme. In der Regel müssen Hebammen inzwischen 3 und mehr Frauen gleichzeitig betreuen.
Das Ziel des Cochrane Reviews war, den Effekt zu verstehen, den eine kontinuierliche Unterstützung für die Frau und das Baby hat.
Megan Boren, zuständig für Geburtshilfe bei der Weltgesundheitsorganisation WHO, wertete gemeinsam mit einer internationalen Arbeitsgruppe des unabhängigen Cochrane-Netzwerkes 26 Studien aus 17 Ländern mit unterschiedlichen Gesundheitssystemen aus. Insgesamt haben 15.000 Frauen daran teilgenommen. Der Review wurde 2017 veröffentlicht und bestätigt ältere Publikationen zu dem Thema.
Wir fanden, dass Frauen, die kontinuierlich während ihrer Geburt begleitet wurden, häufiger spontan geboren haben, also seltener operative Geburten mit Zange oder Sauglocke hatten, sowie weniger Kaiserschnitte. Außerdem brauchten sie weniger Schmerzmittel, hatten eine kürzere Geburt und waren mit der Geburt zufriedener.
Frauen in Norwegen haben heute schon einen Rechtsanspruch auf eine eigene Hebamme unter der Geburt in der Klinik. In Deutschland dagegen sparen die Kliniken oft an Hebammen.
We think that supportive care during labor might enhance the woman's feelings of control and her confidence in her own strength and ability to give birth.
Wir glauben, dass Unterstützung und Fürsorge unter der Geburt den Frauen das Gefühl der Kontrolle gibt und ihr Vertrauen in ihre Kraft und Fähigkeit zu gebären stärkt.
Da ist aber eine Patientin gerade drin, da ist kein Kreisbett.
Da ist jemand drin.
Ja.
Was steht da?
Geburt bitte nicht stören. Das ist ein Schild, dass wir wissen, dass eine Frau, die unter Geburt ist, und dass nicht jeder einfach reinrennt, sondern nur spezielle Leute.
Wir erleben heute leider, dass Frauen so verunsichert sind, was ihr Körpergefühl angeht, so entmündigt wurden durch, ich glaube schon, das kann man kritisch sagen, durch uns Ärzte, die eben immer wieder Angst machen, die immer wieder in die Schwangerschaft hineingehen und sagen, das muss man aber kontrollieren, da haben Sie keine Erfahrung, das weiß ich besser als Sie.
Michael Abu Daken, Chefgynäkologe im St. Josef Krankenhaus in Berlin.
Wir brauchen Geduld, wir brauchen eine Stärkung der Autonomie der Frauen. Das ist extrem wichtig geworden, finde ich. Das haben wir völlig übersehen im Laufe der letzten Jahrzehnte, dass wir die Frauen entmündigen, wenn die in den Kreislauf hineinkommen. Das sage ich bewusst als Mann und Arzt.
Ich bin dann hier in den Kreislauf gekommen und habe dann den Wunsch geäußert, dass ich gerne in die Badewanne gehen würde, da ich persönlich in der Badewanne deutlich besser Wehen veratmen kann.
Der verkehrte Weg ins Leben? Warum die Geburtsmedizin neue Antworten braucht? Von Eva Schindler.
Ja, also ich habe mich manchmal wie so ein Nilpferd gefühlt in einer riesigen Wanne, in einem warmen Wasser, und die Hebamme stand außen und mein Mann stand außen. Ja, und als das Kind kam, das rutscht er dann erstmal raus und liegt dann auf dem Grund. Und der erste Gedanke war, ich muss es hochholen, es kriegt ja keine Luft, aber es ist ja noch mit der Nabelschnur verbunden und von daher macht das nichts aus.
Es sprachen Lisa Hürdiner, Max Urlacher, Nina Ernst. Ton Bernd Friebel. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.